Dann möchte ich anfangen und vorstellen Herrn Jürgen Weichand, der heute sprechen wird zu den Herausforderungen bei der Umsetzung der Inspire-Richtlinie und übergebe das Wort. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte, wie die letzten Jahre auch, heute wieder über das Thema Inspire sprechen. Inspire ist eine europäische Richtlinie zum Aufbau einer gemeinsamen Geoinfrastruktur. Ich denke, das ist bekannt, sonst wären Sie jetzt wahrscheinlich nicht hier. Und um was geht es denn eigentlich? Es geht im Wesentlichen um Geodaten, die einem diesen 34 Themen zuzuordnen ist. Diese Themen wurden in verschiedene Anhänge der Richtlinie eingruppiert und im Prinzip ist es eine Priorisierung der Themen. Und man sieht zum Beispiel im Anhang 1 diese klassischen Themen, Verwaltungseinheiten, Gewässer, Schutzgebiete, auch die Flussstücke sind da und es sind genau 34 Themen. Jetzt möchte ich mal versuchen, ganz einfach zu erklären, um was geht es bei der Inspire-Richtlinie überhaupt. Zunächst einmal, wenn man ein Datenanbieter, als Datenanbieter versucht man, seine eigenen Geodaten den 34 Themen zuzuordnen. Ich habe das jetzt hier mal ein ganz einfaches Beispiel gemacht. Wir von der Vermessungsverwaltung haben beispielsweise ein ATKIS-Basis-DLM und wir haben eine Liegenschaftskarte und diese beiden Datensätze lassen sich den Themen aus Anhang 1, ich habe das jetzt ein bisschen vereinfacht, beispielsweise Verwaltungseinheiten, Adressen, Kataster, Verkehrsnetze und Gewässernetze zuordnen. Und in dieser ersten Phase, sobald ich quasi von diesen 34 Themen betroffen bin mit meinen Geodaten, bin ich dazu verpflichtet, über diese Geodaten zunächst Metadaten zu beschreiben, diese über Katalogdienste anzubieten. Ich muss Darstellungsdienste erstellen, beispielsweise Webmap-Service oder Webmap-Teil-Service. Und anschließend muss ich auch diese Daten in ihrem originären Datenmodell als Web-Feature-Service oder Predefined Atom bereitstellen. Zukünftig wird es für Coverages auch noch den Web-Coverage-Service geben. Und dann kommt die zweite große Phase. Und das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ein Ausblick in die Zukunft. Hier ist noch momentan relativ wenig geschehen. Man kehrt das ganze Prinzip um und sagt jetzt, ich möchte für jedes dieser 34 Themen die Datenmodelle bedienen, also zumindest von denen, wo ich betroffen bin. Beispielsweise, es gibt das Thema Adressen, dafür gibt es ein eigenes Datenmodell und dieses Datenmodell kann ich beispielsweise befüllen mit der Liegenschaftsbeschreibung, mit der Liegenschaftskarte oder mit den Hauskoordinaten. Hier mal das Beispiel als UML-Diagramm von den Adressen mit verschiedenen Komponenten. Es ist als UML objektorientiert modelliert. Und der Zeitplan sieht vor, also wir haben jetzt quasi 2013 die letzten Download-Dienste für die originären Datenmodelle bereitstellen müssen. Die orangenen Punkte gelten jetzt für Datensätze, die komplett neu erfasst werden. Die lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Und der erste grüne Punkt, also die erste Bereitstellung von Download-Diensten, die dem Datenmodell entsprechen, kommt im Wesentlichen ab 2017. Ein paar einfache Grundlagen zu dem Thema Inspire-Datenmodelle habe ich schon angesprochen. Sie sind objektorientiert modelliert. Es handelt sich hierbei um UML 2.1. Man hat das UML ein bisschen erweitert, weil man noch gewisse Stereotypen gebraucht hat, beispielsweise das Voidable, was so viel heißt, man muss die Elemente ausfüllen, wenn sie im Quelldatenmodell vorhanden sind. Es ist im Wesentlichen eine generische Modellierung. Es gibt ein sogenanntes Generic Concept, bei dem unter anderem wiederverwendbare Komponenten beschrieben werden. Und die meisten Datenmodelle mit wenigen Ausnahmen werden in GML 3.2 kodiert. Und bei dem Encoding von GML muss man zwei wesentliche Aspekte unterscheiden. Es gibt den Begriff Simple Features. Ich denke, der ist den meisten bekannt, aber dieser Begriff taucht eigentlich zweimal auf. Zum einen beschreibt er Geometriemodelle, Simple Feature, Geometrieeinschränkungen, Punktlinie, Polygon, Multipunkt und so weiter. Aber in Bezug auf GML wird damit auch noch verschiedene Komplexitäten beschrieben. Es gibt ein sogenanntes Simple Feature GML-Profil. Und hier unterscheidet sich GML erheblich von anderem GML. Ein einfacher Feature-Type ist im Wesentlichen das, was durch eine Datenbanktabelle abgebildet wird. Das heißt, die Attribute basieren auf primitiven Datentypen, beispielsweise String oder Integer, und die Kardinalität der Attribute ist in der Regel 0 oder 1. Und die Geometrien entsprechen im Wesentlichen der Vorgaben der Simple Feature Spezifikation. Bei komplexen Feature Types, also andere Feature Level außer GML Simple Feature 0, kann es durchaus vorkommen, dass Attribute eigenständige Objekte sind. Das heißt, innerhalb von GML werden eigene Feature Types verwendet, weitere Feature Types verwendet. Es können Referenzen vorhanden sein, das heißt, man beschreibt nicht alle Elemente inline, sondern man referenziert Feature Types, die entweder an einer anderen Stelle im GML liegen oder komplett woanders. Attribute können auch spezielle Datentypen haben, die es nur im GML gibt, oder gar generisches XML enthalten. Und die Kardinalität der Attribute muss nicht zwingend 0 oder 1 sein. Das heißt, es gibt gewisse Attribute, die durchaus häufiger vorkommen können. Des Weiteren ist das Geometriemodell nicht mehr auf Simple Features eingeschränkt, sondern kann durchaus auch auf alle Geometrien der sogenannten ISO 1907 zugreifen. Das können insbesondere auch nicht linear interpolierte Geometrien sein. Ich habe hier mal ein Beispiel, das sieht man jetzt wahrscheinlich sehr schlecht. Das ist ein Beispiel von den Kollegen aus Holland, aus dem Stetel-Projekt. Was ich hier eigentlich zeigen möchte, ist, es gibt einen Identifikator, der ist, kann man irgendwas erkennen? Kann ich mal eine Hand ziehen, ob man es lesen kann? Okay. Also es, auf diesem Snippet kann man eigentlich erkennen, dass es Komponenten gibt, die von Inspire-Datenmodellen wiederverwendet werden. Das heißt, die kommen in allen Datenmodellen vor. Es ist beispielsweise der Identifikator oder Geographical Name, ein Objekt zur Ortsangabe. Und es geht in diesem Beispiel um eine Adresse. Und unten sieht man, ist hier leicht angedeutet, drei Komponenten. Das heißt, die Adresse an sich ist nicht vollständig, sondern beispielsweise die Straße und der Postleitzahlenbezirk ist als Referenz aufgeführt. Das macht man deswegen, damit man unter anderem diese Objekte nicht redundant beschreiben muss. Ein bisschen größer jetzt, aber ich glaube immer noch schlecht zu erkennen. Es gibt einfach einen Link, einen Href, und der zeigt auf eine andere, auf einen eigenen Feature-Type im GML, der an einer anderen Stelle liegt. Und genau das ist so ein bisschen das Problem, warum diese Feature-Modelle oder diese komplexen Datenmodelle als momentan so ein bisschen als nicht verwendbar gelten. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele ausprobiert. Wie weit funktioniert das Ganze momentan und wie weit funktioniert das momentan noch nicht? Am Beispiel von OGR. Einfach mal mit dem OGR-Treiber diese GML-Datei aufgerufen und dann sagt der Treiber mir zunächst einmal eine Information, dass das OGR als Treiber für die Inspire-Datenmodelle den generischen GML-Treiber verwendet hat. Das sagt schon mal so viel darüber aus. OGR hat für verschiedene Applikationsschemata, beispielsweise für das AAA-Schema, einen eigenen Treiber. Für die Inspire-Datenmodelle besitzt OGR keine eigenen Treiber. Und es zeigt mir vier Feature-Types an, wovon einer eine Geometrie hat. Das war am vorherigen Beispiel schön zu erkennen. Die anderen drei sind quasi die Referenzen, die die Adresse benötigt. Und wenn ich mir jetzt mal eine Adresse über den GML-Treiber ausgeben lasse, dann sehe ich genau das Problem. Ich bekomme zwar die Information mit dem Designator, was in dem Fall der Hausnummer entspricht, aber beispielsweise bei einer Adresse die wichtigen Informationen wie eine Straße oder der Postort, die fehlen, weil der Treiber erstmal in dieser Situation nicht in der Lage ist, die Referenz aufzulösen und die darzustellen. Und damit ist die Adressausgabe eigentlich erstmal relativ wertlos. Und genau das Gleiche passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt diese GML-Datei in GISLAT, das den OGR-Treiber verwendet. Es ist genau dieses gleiche Beispiel und man erkennt, es ist genau die gleiche Ausgabe. Das heißt, ich lade jetzt eine GML-Datei mit Adressen in QGIS und habe aber keine Informationen über die Adressen. Beispielsweise, wie gesagt, Straße und Postleitzahl fehlen. Und deswegen momentan liest man relativ häufig, ja, die Inspire-Datenmodelle sind zu komplex, um sie zu verwenden. Es ist aber so, dass dieser GML-Treiber von OGR schon sehr ausgereift ist und sehr viele zusätzliche Konfigurationen erlaubt, die allerdings von den GIS-Systemen momentan in der Regel noch nicht genutzt werden. Ein Beispiel ist, man kann, bei GML ist es üblicherweise so, dass die Achsenreihenfolge der Koordinaten sich nach der EPSG-Registry richtet. Aber die meisten Geoinformationssysteme kommen nur mit der Achsenreihenfolge rechtswert hochwert zurück. Das heißt, der GML-Treiber erkennt selbstständig die Achsenreihenfolge und liefert immer rechtswert hochwert zurück. Dieses Verhalten könnte ich beispielsweise überschreiben, wenn ich einen anderen Anwendungsfall habe. Und es gibt auch einen Schalter, der explizit sagt, ob Referenzen aufgelöst werden sollen oder nicht. Und es ist ganz interessant, obwohl dieser Schalter im GML-Treiber vorhanden ist, ist der per Default deaktiviert. Also grundsätzlich besteht die Möglichkeit, diese Referenzen zu nutzen. Ich habe jetzt mal rot dargestellt, dass ich den Schalter jetzt quasi auf ein anderes Verhalten umgestellt habe. Und man sieht, in dem Fall, wenn ich dann über den Treiber die Adresse mir ausgeben lasse, werden tatsächlich die Referenzen mit aufgelöst. Die gestrichelte Linie heißt, dass da gewisse Informationen fehlen. Das ist dann die vollständige Ausgabe. Und ich kann quasi den vollen Informationsgehalt des Feature Types des GML nutzen. Auch wenn er jetzt erstmal nicht besonders einfach zu interpretieren ist, weil die Attributnamen jeweils dem Element im GML entsprechen. Aber es sind alle Informationen da. Der GML-Treiber, wenn man eine GML-Datei öffnet und es wird der generische GML-Treiber von OGR verwendet, dann geht der durch das GML und macht eine Analyse, welche Feature Types kommen vor, welche Attribute kommen vor und erstellt nach dem erstmaligen Öffnen dieser Datei eine sogenannte GFS-Datei und in dieser Datei ist genau diese Information abgelegt. Es hat den Hintergrund, wenn ich die Datei ein zweites Mal öffnen würde, dass er das wesentlich performanter machen kann, ohne die ganze Dateistruktur nochmal neu zu analysieren. Aber ich kann diese Dateien auch nutzen, um den Treiber zu konfigurieren. Beispielsweise kann ich sagen, welche Attribute möchte ich überhaupt nicht darstellen, indem ich sie aus diesen GFS-Dateien herausnehme. Oder ich kann die Attribute beliebig umbenennen oder einfach auch lesbarer gestalten. Und das habe ich jetzt am Beispiel gemacht. Und man sieht hier, ja, man kann die Adressen in dem komplexen Datenmodell auch über den OGR-Treiber relativ einfach darstellen, wenn die Konfiguration stimmt. Und diese Einstellungen, sowohl die Konfiguration des OGR-Treibers als auch die Konfiguration dieser GFS-Datei, also der Steuerung, wie das Applikationsschema abgebildet wird, wird von QGIS als Geoinformationssystem übernommen. Das heißt, auch in QGIS, wenn ich das jetzt habe, kann ich das Datenmodell wunderbar nutzen, was vorher nicht der Fall war. Vorher hat mir Informationen gefehlt. Und wenn ich alle Informationen hatte, dann waren die nur sehr schwer zu interpretieren. Es ist natürlich so, ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich eine GML-Datei aufmache, irgendeine Konfigurationsdatei im Vorfeld anpassen müssen. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen gibt es neuerdings im OGR-GML-Treiber eine Registry. Ist wieder ein bisschen schwierig zu erkennen, aber im Prinzip ist es eine zentrale Konfiguration, bei der man für verschiedene Feature Types in Abhängigkeit des Namespaces und des Feature Types in dem OGR-Treiber GFS-Dateien ablegen kann. Das heißt, man könnte quasi für alle 34 Datenthemen solche Template-Dateien vorgeben, mit denen der optimale Inhalt ausgegeben wird, ohne einen eigenen Treiber dafür schreiben zu müssen. Und damit wäre man schon relativ, man hätte quasi schon gewisse Hürden überwunden, um die Datenmodelle in QGIS und so weiter nutzen zu können. Und es gibt momentan eine so eine Template für Cadastral Partials, aber im Prinzip lässt sich das relativ leicht erweitern und ich denke, dass das auch in nächster Zeit passieren wird, auch durch die Community. Also wer so eine Template erstellt hat, kann die auch ganz einfach bei OGR als Pull-Request einreichen. Nochmal zusammengefasst, kleines Fazit, Herausforderung Inspire-Datenmodelle. Inspire-Datenmodelle sind ein komplexes Thema. man muss sich mit GML auskennen, man muss sich in die verschiedenen ISO-Standards einarbeiten, man muss auch die Semantik, die Ideen und die Logiken verstehen, die hinter dem Datenmodell sind, aber man kann sich da auch einarbeiten, das ist nicht unlösbar. Im Bereich Open Source existiert durchaus Technologie für die Transformation. Es gibt High-Level-Transformationstools wie beispielsweise Hale, die komplett auf Schema-Ebene arbeiten. Es gibt GeoKettle, ich sag mal ein Open Source, der eine gewisse Ähnlichkeit hat mit FME. Und es gibt beispielsweise auch Tools wie Stetl. Das ist ein Framework, das dafür abgestimmt ist, mit OGR und anderen Tools performant große Mengen an GML zu transformieren, ohne immer die ganzen Sachen neu programmieren zu müssen. Also ein Framework dafür. Es gibt Open-Source-Technologie für die Anwendung, habe ich gerade versucht, ein bisschen zu zeigen. Der OGR-GML-Treiber kann schon sehr viel auflösen, QGIS kann das nutzen und es ist eigentlich dort mit relativ wenig Feinschliff noch viel zu erreichen. Und es gibt auch Open-Source-Technologie für die Bereitstellung von Geodaten. Das habe ich ausführlich im Tagungsband erläutert. Der Geosurfer ist in der Lage, Applikationsschemata zu bedienen. Aber am besten wird das Ganze unterstützt von dem Decree, mit dem man auch das eigentlich speziell optimiert ist, um GML-Daten per Applikationsschemata bereitzustellen. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ja, danke fürs in der Zeit bleiben. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wo sind denn Fragen zu diesem hochspannenden Thema? Nicht so ungut.
Ich kann es auch ohne Mikro nutzen.
Wenn du das Mikro nutzt, dann bist du auch auf dem Tape und alle wollen natürlich hören, was du für eine Frage stellst.
Der ganze Prozess mit diesem GFS, das ist nur, also der Google Driver, das ist nur Lesen, soweit.
Ja.
Okay, und die zweite Frage ist, wie komplex oder wie generisch kann ich dann hochkomplexe GML-Applikationsschema anwenden, lesen mit diesem Ogger-Treiber, mit dem GML-Treiber im Ogger?
Also grundsätzlich analysiert er die GML-Datei völlig generisch. Das heißt, das enthaltene Schema interessiert ihn erstmal nicht per Default. Er geht durch die Struktur durch und gibt die Informationen aus. Und ich kann noch mit gewissen Schaltern steuern, ob zum Beispiel Referenzen aufgelöst werden sollen und die dann quasi in das Quell-Feature gejoint werden und dann einfach platt gemacht. Also man kann damit schon sehr generisch eigentlich jedes beliebige Applikationsschema lesen. Und man kann mit den GFS-Dateien dann zusätzlich steuern im Prinzip. Man kann die Ausgabe konfigurieren, was soll ausgegeben werden, und man kann sie eindampfen, verkleinern.
Du übergibst die XSD-Datei, die interessiert ihn nie, das Schema selbst beim Lesen.
Es gibt Möglichkeiten, dass er dieses Schema berücksichtigt, aber grundsätzlich geht er erstmal davon aus, dass kein Schema da ist.
Okay.
Und baut daran, diese GFS-Datei ist so ungefähr zu beschreiben wie ein Schema, das er quasi aus Analyse erstellt.
Okay.
Für diese GML-Datei. Und dann kann ich das quasi nachträglich anpassen und damit quasi steuern, wie ihr diese Datei in Zukunft handhabt.
Merci.
Weitere Fragen? Kommentare? Anmerkungen?
Ja, Andreas Borgert vom Landkreis Cuxhaven. Gibt es feste Datenmodelle für Annex-Themen seitens der Inspire? Kommission, also zum Beispiel jetzt im Bereich Bebauungsplanung, vielleicht Nutzungsplanung?
Also es gibt jetzt genau für diese 34 Themen, die in der Inspire-Richtlinie aufgeführt sind, für jedes dieser 34 gibt es ein Datenmodell.
Und das geht auch runter bis auf Attributtabellenebene, sprich?
Komplette UML-Diagramm, okay. Applikationsschemata, GML, komplett.
Es ist der Wahnsinn. Es ist alles da. Weitere Fragen? Warum machen wir das eigentlich alles?
Also das Ziel ist natürlich, möglichst europaweit harmonisierte Datenmodelle zu haben, um das Ganze auch möglichst gut nutzen zu können. Gerade das Beispiel Adressen, das sich mal damit beschäftigt hat, also ist ja unfassbar, welche Variationen es allein schon in Deutschland gibt und europaweit umso mehr. Das ist auch einer der Punkte, warum es diese Komponenten gibt, weil gewisse Elemente gibt es in Ländern und in anderen Ländern gibt es sie nicht. Aber im Wesentlichen ist es quasi das Ziel, zunächst einmal die Motivation Informationen ja bereitzustellen im Wesentlichen, eine GDI aufzubauen und dann idealerweise noch harmonisiert, sodass man es alles einheitlich nutzen kann.
Das ist so die Zukunftsmusik. Was ist denn deine realistische Einschätzung, wann das für ganz Deutschland zur Verfügung stehen wird?
Also ich bin guter Dinge. Also wir haben jetzt gesehen, in der ersten Phase, wo es darum ging, die bestehenden Datenmodelle bereitzustellen, es ist sicherlich noch nicht alles da, aber es hat sich ein richtiger Schwung ergeben oder es sind sehr viele Daten verfügbar geworden, die vorher nicht verfügbar waren. Also hat das Ganze schon relativ viel genutzt. Und ich gehe davon aus, dass mit diesen Datenmodellen, auch wenn sie am Anfang erstmal unfassbar kompliziert wirken oder dass es auch da so sein wird, am Anfang ist die Hürde groß, aber wenn es dann mal angelaufen ist, dann wird es sich umsetzen lassen. Das ist ähnlich wie mit den Metadaten. Am Anfang hat man ja auch gedacht, diese Metadaten nach dem ISO-Schema sind nicht beherrschbar und heute ist das eigentlich überhaupt kein Thema mehr.
Uff. Ja. Aber vielleicht nochmal zu dem Sinn.
Ja, Andreas Borgert nochmal vom Landkreis Cuxhaven. Also Metadaten plus Inspire ist, glaube ich, für jeden Admin die Höchststrafe. Denn das sind ja zwei komplett gisslose Themen, wo der Nutzen im eigenen Haus quasi nicht darstellbar ist, weil kein Mensch würde bei uns über einen Metadatensatz nach den Bebauungsplänen gucken. Und ja, das geht im Haus, geht es mit dem Geld los und das muss auch zur Verfügung gestellt werden, weil wir zum Beispiel im Kreis hosten die Bebauungsplanauskunft und da liegen inzwischen 2300 Bebauungspläne drin. Das bedeutet ja letztendlich auch, die müssen Inspire-konform abgelegt werden, plus für jeden Bebauungsplan, jeden Bebauungsplan einen Metadatensatz. Da kommt ja auch noch etwas dazu. Und ich glaube, das Thema ist komplexer als...
Also, das ist richtig, aber es hat sich in den letzten Jahren da eigentlich so ein bisschen
ein gewisses Vorgehen etabliert. Also am Anfang hat man versucht, diese ISO-Metadaten einfach so im Sinne einer Strafarbeit, erfasst mal die Metadaten. Und eigentlich ist es anders. Man hat im eigenen Haus Metadaten, die haben irgendein beliebiges Format, die sind aber einfach nur dazu da, dass ich meine Prozesse lösen kann. Das heißt, die entstehen aus Prozessen, die entstehen aus Datenherstellungsverfahren und so weiter. Die haben irgendein Schema, so dass es für mich ideal ist. Und dann ist es nur noch eine Frage des Ausgabeformats, diese quasi in das ISO-Schema zu überführen. Aber im eigenen Workflow bin ich ganz dringend auf diese Metadaten angewiesen. Man macht also quasi um ein eigenes Metadatenmodell das. Und man geht nicht hin und erfasst die quasi so im Sinne von einer Steuererklärung, sage ich mal.
Ich kann das nur unterstreichen. In dem Namen meiner Firma Metaspatial steht hier dieses Meta schon drin, weil ich da so viel drüber nachgedacht und auch gemacht habe. Sie haben die Metadaten schon. Sie wissen das zum Teil aber gar nicht. Und sie sind nicht in einem Format, das jemand anders verstehen kann. Und die Idee von Inspire, die ja inzwischen auch schon 20 Jahre alt ist, war mal, wenn man den Leuten vorgibt, welches Format sie haben, dann werden die alle hintereinander miteinander sprechen können. Heute ist das ein bisschen anders. Man ist da viel flexibler mit Kraut- und Rübendaten. Und genau diese Kraut- und Rübendaten, das sind die Metadaten, die wir jetzt brauchen.